ARD Sounds.
Willkommen zurück, Sir.
Eva, ich sag dir, wenn dieses Mischpult nochmal streikt, dann baue ich uns ein Studio selbst zusammen. In einer Höhle, aus einem Haufen Schrott.
Okay, Mr. Stark, Herr Kaspers. Sicher, dass du nicht nur den USB-Stecker irgendwo falsch reingesteckt hast?
Wahrscheinlich ja. Gegenfrage. Hast du eigentlich hier versucht, Thors Hammer zu heben?
Ich dachte schon, mich fragt nie jemand
aber
danach.
Hast du?
Ja, aber das ist jetzt eine längere Geschichte und ja auch nicht der Grund, warum wir heute hier sind.
Das stimmt. Kannst du dir für später aufheben. Anscheinend sind deine Anekdoten dazu ähnlich lang wie die Avengers-Filme.
Und damit herzlich willkommen im Marvel Cinematic Universe, kurz MCU.
Oder besser gesagt, herzlich willkommen in ARD Sounds. Ihr seid bei
Battle of the Nerds,
MCU Edition. Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. Das Duell der Wannabe-Avengers. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten Nerds im Marvel Cinematic Universe werden. Und das, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben. Zum Glück haben Eva und Ralf zwei echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere planlosen Hosts zu ultimativen Champions machen. Und natürlich kann es am Ende nur einen oder eine geben. Wer vereint die geballte Nerdpower in sich und wird zum unbesiegbaren Superhero? Und wer zieht den Kürzeren und lernt meinen guten Freund Bruce Banner von seiner Hulk-Seite kennen? Hey, ganz ruhig, Großer. Wer gewinnt den Battle of the Nerds?
Also ich weiß ja, dass unser geliebter Shownoter Nils Bokelberg großer Comic-Fan ist. Und da würde mich direkt mal interessieren, Nils, wie stehst du zu so einer Wahnsinnsaufgabe, Comics zu verfilmen?
Also es ist schon sehr mutig, direkt mit so einer Frage einzusteigen.
Ja, also da muss ich Ralf jetzt an der Stelle wirklich recht geben. Eva, wo soll ich denn da bitte anfangen? Das würde ja auch nochmal eine ganze Folge füllen. Und da würde ich mal sagen, muss die ARD uns direkt mal gleich eine neue Staffel klar machen,
ein
oder?
Ein Spin-off.
Ja.
Sehr gut.
Jetzt aber erstmal zur heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Battle of the Nerds, Marvel Cinematic Universe Edition. Ein Universum voller Superhelden, Superkräfte, Superstories. Das finden wir heute gemeinsam raus.
Und ich möchte eigentlich wissen, welche Superkraft hättet ihr gerne?
Das ist auch meine erste Frage an die Nerds.
Ja, okay, also pass auf. Dann lass uns doch die zwei Superhelden unserer Folge gleich dazu holen. Aber bevor das passiert, noch mein zaghafter Versuch, hier irgendeine Form von Zusammenfassung über Marvel hinzukriegen. Und wie immer gilt, natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, nur ein erster kleiner Vorgeschmack, was uns in dieser Folge von Battle of the Nerds erwartet. Also ursprünglich kommen viele Charaktere und Storylines der Marvel-Filme aus den Comics. Und die filmische MCU-Reise beginnt dann mit der Produktionsfirma Marvel Studios. 2008 kam der erste Film in die Kinos. Seitdem gibt es mehr als 40 Filme und Serien. Mehr möchte ich dazu hier noch nicht verraten. Vielleicht gibt es da ja später noch ein paar Fragen dazu. Nur so viel noch. Mit über 30 Milliarden US-Dollar an Einnahmen an den internationalen Kinokassen ist Marvel das bis dato erfolgreichste Film-Franchise ever.
Ich habe jetzt mal eine ganz naive Frage. Ja. Wie sollen wir uns da zurechtfinden?
Das werden wir jetzt sehen, lieber Ralf. Wie immer gibt es drei Runden, in denen ihr erst Wissen aufnehmen, aufsaugen und dann wiedergeben müsst. Und ob ihr dabei Shuris Level an Intelligenz und Weitsicht erreicht, das lasse ich mal so stehen. Aber im Finale wird sich zeigen, ob ihr einen der Infinity-Steine würdig seid.
Okay, die Fragezeichen werden schon wieder immer mehr. Also jetzt wirklich mal her mit den Nerds.
Ja, es ist mir eine sehr große Ehre, denn zur tatkräftigen Unterstützung stehen euch heute zwei absolute Superhelden eigener Klasse zur Seite. Und ich darf sie an dieser Stelle vorstellen. Bei uns heute ist Lukas von Nordheim von Nerd Factory und Philipp aka Nerdtastisch. Ein Applaus für
Hallo.
Lukas und Philipp.
Herzlich willkommen.
Ja, hi.
Luke, ich freue mich so sehr, dass ich nicht alleine gegen irgendwelche grünen Riesen oder übermenschlichen Kräfte überhaupt antreten muss. In diesem Sinne, danke, dass du mich in dein Avengers-Team aufnimmst.
Ja, super gerne. Ich bin quasi der klassische Nick Fury, um dich mit durch dieses Universum zu begleiten und dir zu zeigen und zu erklären, was das alles so auf sich hat da.
Und ich verspreche dir, dass ich mich richtig doll anstrengen werde, quasi wie der Hulk, nur mit dem Kopf. Du bist ja den meisten Leuten von deinen Nerd Factory Videos und dem gleichnamigen Podcast bekannt, den du zusammen mit Jamie Froschli machst. Und das muss man mal so sagen, indem ihr euch mit nicht weniger als gefühlt allen nerdigen Franchises und Themen beschäftigt. Ist ja echt ein Riesenunterfangen. Um dich jetzt mal so ein bisschen besser kennenzulernen, habe jetzt ich mal zur Abwechslung Fragen dabei. Und ich habe vorhin ja schon mal in der Runde gesagt, das ist meine drängendste Frage. Welche Superkraft hättest du eigentlich gerne?
Ich werde das tatsächlich häufiger gefragt, auch so generell aus dem MCU. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Iron Man Suit als solches eine Superkraft ist, aber ich glaube so, das wäre das, was ich mir in meiner Realität am praktischsten vorstellen kann. Einfach, weil es ein sehr, sehr einfaches und gutes und ich glaube auch bequemes Fortbewegungsmittel ist, mit dem ich dann zum Beispiel nicht bei streikenden Bahnen und Bussen irgendwie auf andere Sachen angewiesen bin. So generell glaube ich Fliegen. Und andere Fortbewegungsmethoden.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich habe noch einen richtigen MCU-Fun-Fact von dir erfahren und das musst du uns auch mal kurz erzählen. Du hast dich mit Dr. Strange und Wanda Maximoff über Anxiety und Sozialphobie unterhalten.
Genau. Es war kurz nach der Pandemie, beziehungsweise eigentlich war noch Pandemie am Laufen, gab es dann schon die erste Promotour für Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Und das war für uns als Creator das erste Mal, dass wir wieder in einem Raum voller Leute waren und dann auch die alle keine Maske mehr getragen haben. Und das Gleiche galt dann auch für die Schauspieler. Und alle waren dann so ein bisschen on edge und so ein bisschen aufgeregt, außer Sam Raimi, der wie der nette Onkel einfach so dabei stand. Obwohl er halt so ein riesiger Regisseur und eigentlich so eine Hollywood-Größe ist, war der sehr fast schon unscheinbar. Und als es dann zu so einem Fotocall kam, habe ich mich hingestellt und wollte denen ein bisschen Platz geben, weil man ja eigentlich auch noch die Social Distancing-Geschichte hatte und so. Und dann ist so, während die Fotos gemacht wurden, das Gespräch angestoßen, wo ich dann mit Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen darüber geredet habe. Er riecht sehr gut übrigens.
Das wollten wir doch wissen. Ja. Da können wir jetzt schon die Folge hier beenden.
Ist auch überraschend, finde ich.
Ja, ja, nö, das überrascht mich nicht. Der sieht,
genau, und da haben wir dann darüber geredet, dass es für uns alle gerade sehr, sehr komisch ist, hier zu stehen und dass wir alle irgendwie so ein bisschen Social Anxiety über die Pandemie bekommen haben.
Also ich muss gestehen, für mich ist auch ein bisschen komisch, unter euch hier zu stehen bzw. gerade zu sitzen. Meine Form der Anxiety ist, dass ich wahrscheinlich mal wieder am wenigsten an diesem Tisch Bescheid weiß über euer Fandom und eure Leidenschaft. Ich habe, glaube ich, wirklich, ich habe eben mal überlegt, ich glaube, es ist vielleicht so 2,5 bis 3 Jahre her, dass ich begriffen habe, was Marvel ist und was da alles reingehört. Aber umso mehr freue ich mich da jetzt heute einmal richtig deep mit dir reinzugehen. Ich glaube, du bist wirklich perfekt, um mich da so an die Hand zu nehmen.
Ich freue mich.
Was würdest du sagen von 1 bis 10, wo dein Wissensstand ist? Nur zum Einordnen für mich, damit ich weiß, ob ich mich zurücklehnen kann oder ob ich...
Du weißt ja, wie das hier mit dem Zurücklehnen ist.
Ja, es funktioniert eh nicht.
Aber ja, ich bin auf jeden Fall im sehr, sehr niedrigen zwischen 1 und 2 Bereich.
Im niedrigen einstelligen Bereich.
Ja. Okay.
Gut, ja. Aber es ist, glaube ich, ähnlich wie bei mir. Wobei, ich würde sagen, wahrscheinlich habe ich eine 4 bis 5.
Wie viele von den 40 Filmen hast du gesehen?
Oh, das weiß ich nicht. Und das Schlimme ist, also ich gestehe, ich gehe wahrscheinlich zu oft zu spät ins Kino und ich sollte Spätvorstellungen meiden, weil wenn so ein Film dann 3 Stunden dauert, dann schlafe ich einfach ein im Kino. Das ist wirklich fürchterlich und deshalb habe ich vielleicht schon alle Filme gesehen, aber nur die Hälfte. Philipp, ich bin total froh, deshalb doppelt froh, dass du hier bist und mich ein bisschen sozusagen unterstützen kannst. Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig, richtig doll. Du machst den YouTube-Kanal Nerdtastisch und ich meine, ich glaube, du könntest nicht besser geeignet sein. Und deshalb herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich will die Frage direkt aufnehmen. Was wäre deine Superkraft, wenn du dir eine aussuchen könntest?
Also ich hatte jetzt ein bisschen Bedenkzeit gehabt und Fliegen ist eigentlich, glaube ich, das, was den Menschen ja schon immer begeistert hat, selbstständig irgendwie fliegen zu können. Ich glaube, durch die Häuser schwingen wie Spider-Man, das geht ziemlich auf die Arme. Und die Kraft an sich hätte ich gerne, aber nicht die Verantwortung. Also ich möchte da nicht gegen Superschurken kämpfen müssen oder so. Dann wäre ich eher der Typ im Stuhl, der den Superhelden unterstützt.
Hast du gesagt, welche Superkraft du gerne hättest, Eva?
Nee, aber mir fällt auch ehrlich gesagt kein Marvel-Bezug ein, sondern kennt ihr doch diesen Animationsfilm The Incredibles? Und da gibt es die Mutter, die hat so ganz lange Arme und ich weiß gar nicht, wie viel sie damit schwingt, aber die kann quasi vom anderen Ende des Raumes sich immer so Sachen nehmen und so. Und das finde ich irgendwie sehr witzig.
Aber die sind angelehnt an den Fantastic Four. Das heißt, Mr. Fantastic quasi.
Danke. Ja. Guck mal, so zieht Luke mich hier nämlich durch. Das war doch schon super. Also die Arme würde ich nehmen und das Thema Cape könnten wir nachher auch nochmal diskutieren.
Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ich würde gern immer das bekommen, was gerade der Superheld neben mir so hat.
So ein Spiegel, so eine Spiegelkraft.
So ein Empath irgendwie, der, ja, das wäre meins. Dann muss ich mich nicht festlegen. Jedenfalls, Philipp, erinnerst du dich noch an den Moment, wo du so einen Film gesehen hast und dachtest, wow, das ist mein Ding. Das wird irgendwie, das lässt mich irgendwie nicht mehr los.
Das fing mit Sam Raimis ersten Spider-Man-Film an. Hm. Mein Vater hat früher in der Videothek gearbeitet und ich war dann immer da. Und
Videotheken müssen wir sagen, für die Jüngeren. Es gab früher Läden.
Netflix zum Reingehen.
Netflix-Geschäft.
Genau so.
Netflix-Geschäft, genau. Da konnte man sich Kassetten ausleihen oder DVDs und die musste man zurückbringen nach einem Tag oder nach zwei.
Außer man war Philipp.
Außer man war Philipp. Ne, ich durfte mir auch ausleihen, es war Highlight. Und ich bin dann immer durch die Gänge, während mein Vater alles einsortiert hat und habe die ganzen Cover angeguckt.
Wie cool.
Und dann habe ich so ein Cover gesehen mit einem Typen, der an der Hauswand hing in einem rot-blauen Kostüm. Und habe ich meinen Vater gefragt, was ist das? Und dann hat er gesagt, das ist Spider-Man. Ich so, wer ist Spider-Man? Ja, der wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen und hat die Kräfte einer Spinne. Nebendran stand Michael Keatons Batman und ne, habe ich halt gefragt, ob der von einer Fledermaus gebissen wurde.
Ja, irgendwie logisch, total plausibel.
Absolut als Kind. Ja, und ab dem Moment war ich gefesselt.
Das glaube ich. Und wie beschäftigst du dich so? Also guckst du dir jeden Film mehrmals an? Liest du jeden Comic oder was machst du da? Also wie manifestiert sich diese Begeisterung?
Also es ist einfach ein sehr großes Fandom an sich, was man mit sehr vielen Leuten auch teilen kann. Und das hat Höhen und Tiefen. Ich lese zwar Comics, nicht alle. Es sind viel zu viele, um sie alle zu lesen. Aber bei mir ist es so, dass ich wirklich versuche, jeden Tag konstant einen Marvel-Film oder eine Folge aus einer Marvel-Serie zu gucken, um halt immer up-to-date auch zu bleiben.
Ich bin so froh, dass wir ein Team sind. Herzlich willkommen, Philipp.
So, und das bedeutet, wir können eigentlich loslegen. Alle sind bereit. Jetzt werden hier die Seile geschwungen und wir starten mit Runde 1.
Runde 1. Speed Recap.
Liebe Nerds, ihr werdet uns jetzt ein zentrales Thema aus dem MCU erklären und ihr habt 120 Sekunden Zeit, euren Nerds-to-be so viel wie möglich davon zu erklären. Füttert diese leeren Gehirne mit allem Wissen, was ihr über diese Sache habt, und nach 120 Sekunden dürfen die Nerds-to-be euch dann noch drei Fragen stellen, um ihr Wissen zu vertiefen. Wir müssen das natürlich getrennt machen, da wir euch nach den gleichen Dingen fragen, und wir fangen heute an mit Team Ralf. Das heißt, Eva und Lukas, ihr müsstet uns einmal kurz verlassen.
Ja, manchmal muss man einfach aufstehen und weitermachen. Okay, Philipp, die anderen sind draußen und wir legen los. Du hast 120 Sekunden Zeit und die Frage, die du jetzt beantwortest und mir erklärst, ist: Wer ist der First Avenger und welche Rolle spielt er im Marvel Cinematic Universe? Mit allem, was du weißt, bis ins kleinste Detail. Also ready, Nerd, go.
Also Steve Rogers ist im Zweiten Weltkrieg groß geworden und gerade 1943 hat er gesagt, er möchte was verändern. Er hat sich immer wieder beim Militär beworben, die haben ihn aber immer wieder abgelehnt, weil er zu schlank, zu schmal ist, ne, zu schwach. Bis ein Professor namens Erskine auf ihn zukam und gesagt hat, wollen Sie Nazis töten? Und er sagt, ich will niemanden töten, ich hasse aber Tyrannen, und wollte kämpfen. Und dieser Erskine verabreichte ihm das sogenannte Supersoldatenserum, was im MCU immer mal wieder eine Rolle spielt. Dadurch hat er mit Hilfe der Vita-Strahlen übermenschliche Kraft und Beweglichkeit und alles, was man sich so einem klassischen Superhelden, der nicht fliegen kann, vorstellt, also besonders die Kraft, und kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen Hydra, das ist die Wissenschaftsabteilung der Nazis, und kämpfte besonders gegen den Red Skull. Musste sich aber schließlich im finalen Kampf opfern, damit Bomben nicht über New York abstützen, und landete knapp 70 Jahre im Eis. Wurde dann von S.H.I.E.L.D., das ist die Geheimorganisation im Marvel Cinematic Universe, wurde wieder aufgetaut und Nick Fury sagte ihnen, hey, wir brauchen dich, hier Teil der Avengers. Und sein bester Freund Bucky Barnes, der Winter Soldier, war immer sein Kumpel, immer sein Kollege gewesen. Und der landete in einem der Einsätze, ist von einem Zug gefallen, wurde dann auf Eis gelegt, hat eine Gehirnwäsche bekommen, wurde der sogenannte Winter Soldier, hat einen Arm verloren, bekam einen Metallarm und musste dann für Hydra, für die böse Organisation, immer wieder irgendwelche Assassinenaufträge erledigen. Und Cap ist viel patriotistisch, kämpft immer für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeitssinn und kam dann auch öfter mal in Streit mit Iron Man / Tony Stark, wo dann auch dieser große Civil War entstand, was das gesamte Avengers-Team gespalten hat, sodass er endgültig dann auch den Namen Avenger oder First Avenger Captain America abgelegt hat und sich damit nicht mehr identifizieren konnte. Ja, und jetzt kommt er in Avengers Doomsday wieder zurück, aber als Steve Rogers und nicht als Captain America.
Philipp, Vielen Dank. Ich war nur einfach. Boah, Nils
mir hat am besten gefallen, dass Ralf einfach irgendwann aufgehört hat zu schreiben. Einfach kapituliert. Also, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich höre jetzt einfach auf zu schreiben.
Ich wusste auch nicht, wie detailreich ich es noch ausschmücken sollte. Also, ich hätte
vielleicht vorher sagen sollen, ich mache mir Notizen, wenn du redest. Das heißt,
rede nicht so schnell.
Das stimmt. Dafür bin ich sehr bekannt. Es tut mir sehr leid.
Macht nichts. Okay. Ich habe jetzt drei Fragen. Winter Soldier und The First Avenger sind nicht die gleichen, habe ich verstanden. Winter Soldier ist der Böse, weil er für Hydra kämpft. Gehört er zu den Bösen?
Er gehört theoretisch zu den Bösen. Also er hat eine Gehirnwäsche bekommen und arbeitet deswegen für Hydra. Ist aber eigentlich Steve Rogers bester Freund seit Kindertagen.
Okay. Und Steve Rogers ist irgendwann sozusagen aufgetaut worden. Und es war zur selben Zeit wie Bucky Barnes, der Winter Soldier, auch aufgetaucht worden ist. Habe ich das richtig verstanden?
Nicht ganz. Bucky wurde über die Jahre immer mal wieder aufgetaut und wieder eingefroren, quasi, wenn er einen Einsatz absolvieren sollte, wenn er irgendwas infiltrieren sollte, irgendwelche Aufträge erleben sollte. Deswegen ist er auch noch relativ jung, weil er immer wieder auf Eis gelegt worden ist.
Okay. Und Steve Rogers, der war früher Captain America und war dann der First Avenger und ist dann sozusagen das geblieben oder hat er das irgendwann abgelegt? Hat er immer noch das gleiche Kostüm gehabt?
Also die Kostüme wechseln sich in den Filmen durchgehend, aber hauptsächlich wegen Merchandise. Sein bürgerlicher Name ist Steve Rogers. Er wurde zum Superhelden Captain America und dadurch, dass dieser Film halt chronologisch in den 40ern spielt, ist es der First Avenger, weil er vor allen anderen aus dem bekannten MCU wie Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye halt als erster Superheld bekannt ist.
Okay, danke.
Das waren die drei Fragen von Ralf.
Hey, ich bin jetzt schon Kapazitätsgrenze erreicht.
Man lernt doch immer bei so Tiefkühlessen, man darf es nicht wieder einfrieren, aber mit Bucky Barnes haben die es einfach die ganze Zeit gemacht.
Deswegen ist er schlecht geworden. Ne?
So, das heißt, ihr beide müsstet jetzt raus. Eva, Lukas, ihr seid wieder da. Das heißt, Eva, let's go.
Lukas, erzähl mir, wer ist der First Avenger und welche Rolle spielt er im Marvel Cinematic Universe? Du hast 120 Sekunden Zeit. Eine große Herausforderung, die mit Verantwortung kommt. Oder so ähnlich hat Spider-Man es ja gesagt. Ne? Wie auch immer, erzähl mir alles, was dir dazu einfällt. Egal wie nischig oder nerdig. 120 Sekunden, ready, nerd, go.
Also der First Avenger ist Captain America. Gerade in Deutschland sehr interessant, weil der Film hier die ganze Zeit immer als First Avenger geführt wurde, obwohl er im Englischen gar nicht wirklich so heißt, sondern einfach Captain America meistens. Der Name von dieser Person am Anfang ist Steve Rogers. Das war ein junger Mann, der im Zweiten Weltkrieg gerne helfen wollte, aber körperlich nicht wirklich dafür in Frage gekommen ist, im Krieg quasi zu dienen. Wurde dann aber auserkoren als jemand, der so reinen Herzens ist, dass er für ein besonderes Regierungsexperiment in Frage kommt und dann zu einem Supersoldaten gemacht wurde durch ein Serum. Dieses Serum verstärkt quasi alles, was im Inneren einer Person ist. Das heißt, wenn eine Person sehr gut ist, dann wird sie deutlich besser. Wenn eine Person böse ist, wird sie deutlich böser. Was bei seinem Gegner im ersten Film, dem Red Skull, passiert ist. Das war ein Nazi und er wurde quasi zum Super-Nazi. Und Captain America ist dann durch das MCU hinweg immer wieder in dieser Rolle gewesen. Man sollte meinen, ja, Captain America, Propaganda, Patriotismus und so, aber es ist tatsächlich genau das Gegenteil. Captain America ist immer gegen eine korrupte Regierung, immer gegen korrupte Obrigkeit. Er ist eigentlich quasi fast schon ein bisschen so der Anarcho-Punk, wenn es um solche Sachen geht. Und er kämpft eher für Moral und für das Gute, auch wenn er die amerikanische Flagge quasi als Kostüm trägt. Und so wie auch in seiner Vorlage in den Comics, als auch hier im MCU, ist es halt meistens so, dass er ein bisschen mehr Skepsis gegenüber Obrigkeit hat. So. Und das war seine Rolle eigentlich bis zum Ende. Und dann, am Ende von Avengers Endgame, hat er irgendwann gemerkt, ich habe mein ganzes Leben lang nur gekämpft und habe nicht ein normales Leben führen können. Und meine Aufgabe war immer nur, mich quasi aufzulehnen, und das ist ein bisschen zu viel jetzt. Ich gebe die Rolle weiter, und damit ist Captain America als Rolle an Sam Wilson, einen seiner besten Freunde, übergegangen, der jetzt der neue Captain America ist.
Ah, stark. Boah, Luke, Punktlandung und direkt so viel reingeladen, das ist ja was für ein fulminanter Start. Kannst du mich mal kurz zeitlich abholen? Also, wo sind wir hier in der Zeit mit dem Film und der Handlung?
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich ein bisschen unterschlagen habe. Captain America 1 spielt in der Zeit von 1940 bis 45 oder 44, glaube ich. Und dreht sich halt um einen parallelen Story-Arc quasi zu unserem realen Zweiten Weltkrieg. Und am Ende dieses Films opfert er sich in Anführungsstrichen, indem er einen Flieger voller Bomben, die auf dem Weg nach Amerika sind, in das arktische Meer fliegt und quasi crashlandet. Und da friert er dann im Eis ein, so wie das in den Comics halt funktioniert. Und durch dieses super Serum, was er in seinem Blut hat, was ihn halt stärker und alles macht, konnte er das quasi überleben und wurde dann 2012 wieder aufgetaut, als es um dann den Avengers-Film ging, den ersten. Und deswegen lebt er dann in der Neuzeit.
Und ist er ein, ja, er ist der First Avenger. Will ich wissen, wie viele es noch gibt? Ja, also doch, natürlich ist, will ich das wissen.
Im MCU ist das jetzt so eine Sache. Aktuell gibt es sogar technisch gesehen mehrere Avengers-Teams. Im MCU wird nur als First Avenger bezeichnet, weil er halt chronologisch der Erste ist. Und weil er so ein bisschen eben die moralische Grundlage für die Idee der Avengers darstellt. Also dieses, ein Team aus besonderen Menschen oder Wesen, die quasi gegen Korruption und Böses antreten. So. Und deswegen ist er der Erste.
Du hast eben gesagt, er heißt eigentlich Steve Rogers. Genau. Ist es so, wie ich das jetzt zum Beispiel von Spider-Man mitbekommen habe, der ist ein normaler Mensch und manchmal wird er zu Captain America,
ist im
oder
MCU,
ist er das dauerhaft?
Im MCU ist es durchgängig eigentlich bei allen Helden so, bis auf wenige Ausnahmen, dass einfach bekannt ist, wer sie sind, dass ihre Identität bekannt ist. In den Comics müsste es bei Captain America eigentlich auch so sein, dass alle wissen, dass er Steve Rogers ist, weil er eben etabliert wurde, auch in unserer echten Welt, als Propagandamittel für den Zweiten Weltkrieg. Also daher stammt auch die Figur aus unserem Zweiten Weltkriegsbereich.
Schöne drei Fragen, Eva. Hast sehr viele Notizen gemacht. Hast jetzt schon viel gelernt.
Ja, vielen Dank schon mal.
Super, dann holen wir die anderen rein. Und ich hätte jetzt gern die Zukunftsvisionsmöglichkeit von Dr. Strange. Dann wüsste ich, wie es weitergeht. Aber wir werden es jetzt alle miteinander erleben, denn wir gehen jetzt zur Runde 2.
Runde 2, das Lieblingsding.
Also, wir sind beim Lieblingsding und das bedeutet, ihr erklärt unseren Nerds to be, was ihr besonders super findet im MCU, was euch begeistert, Facts, Personen, irgendetwas, was ihr ganz besonders liebt an diesem Universum, könnt ihr uns jetzt erklären. Und wir bleiben alle drin, es ist eine offene Runde. Eva und Ralf haben danach gemeinsam drei Fragen, die sie euch stellen können. 90 Sekunden Zeit, diese eine Sache zu erklären. Und wir fangen an mit Team Eva.
Genau, Luke, du hast wahrscheinlich deine allerliebste Sache schon im Kopf. Dann würde ich sagen, starten deine 90 Sekunden jetzt.
Also, das MCU und die Marvel-Filme werden oft mal so betrachtet als, das sind lustige Leute in lustigen Kostümen, es ist alles so ein bisschen oberflächlicher Fun. Diese Geschichten sind aber nichts anderes als eben moderne Heldensagen. Das heißt, in der gleichen Art wie eben antike Heldensagen, wie König Midas und was weiß ich, eine Kernbotschaft hatten, die was Soziales, was Moralisches war, haben viele, wenn nicht alle MCU und Marvel-Filme auch diese Kernbotschaft, die aber vielleicht nicht allen immer sofort auffällt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Thor Ragnarök, der von vielen Leuten einfach nur als ein lustiger, eher Comedy-Film so betrachtet wird. Tatsächlich geht es in dem Film aber darum, wie man eine kaputte und eher korrupte Gesellschaft, in dem Fall war das Asgard, die einen goldenen Palast auf Blut und Leichen aufgebaut hat, verändern will und dass diese Veränderung aber mit einfach nur leichten Tweaks und Anpassungen nicht so funktionieren kann und man diese Gesellschaft komplett zerstören muss, auf die Grundsteine quasi abbrennen muss und dann neu aufbauen muss und einen neuen Ansatz haben muss, der quasi reiner ist und cleaner ist und moralischer ist. Und das ist so eine Metastory, die, glaube ich, in diesem Film vielen Leuten gar nicht so bewusst geworden ist. Aber wenn man sich dann unter dem Augenmerk das anguckt, fällt einem das auf. Und das ist halt oft so. Also meistens geht es immer darum, der Held trifft eine moralische Entscheidung, die der Bösewicht anders getroffen hat. Und deswegen ist er der Held und nicht der Bösewicht. Aber im Grunde sind sie gleichwertig.
Sowas liebe ich ja. Ich mag es, wenn sich Politik irgendwo versteckt oder gesellschaftspolitische Themen. Würdest du denn sagen, dass das über die Jahrzehnte sich auch abgebildet hat, dass das, was in der Welt bei uns beschäftigt hat oder was passiert ist, das hat dann auch irgendwie Einzug in die Filme jeweils gefunden oder ist das etwas zeitloser?
Es ist so ein Halb-Halb-Ding. Also wenn wir jetzt beim MCU wirklich bleiben, bei den Filmen, ist es so, dass natürlich, wir hatten es ja gerade schon, Themen wie der Zweite Weltkrieg und so, natürlich auch den Figuren ein bisschen mit innewohnen. Tony Stark ist ein Waffenhersteller, der erste Film spielt quasi in Afghanistan in 2008. So, also es gibt natürlich immer diese Parallelen. Die Storylines sind in den letzten Jahren erschreckend realistischer in unserer Welt geworden, was damals vielleicht noch ein bisschen absurd klang. Milliardäre, die plötzlich Regierungen steuern und übernehmen und Einfluss nehmen auf Regierungen, die private Inseln haben, auf denen furchtbare Dinge passieren, solche Geschichten, was früher vielleicht noch ein bisschen mehr nach Fantasy und so ausgedacht klang, wird halt heute langsam uns bewusst, dass das doch eher Realität war. Und ganz oft sind es aber auch zufällige Sachen. Zum Beispiel jetzt in der Daredevil Staffel 2 dreht es sich um eine Gruppe aus Polizisten, die über das Gesetz treten dürfen und Leute aus einer bestimmten Gruppe jagen und quasi einkerkern sollen, ohne denen einen legalen Prozess zu machen. Und die, das Konzept von dieser Serie ist halt 2 Jahre alt. Das heißt, die
da
Realität.
Da war Trump noch nicht mal im Amt und jetzt jagt Eis durch.
Genau. Aber das ist das, was ich auch so meinte, so die Stories, das ist eigentlich zeitlos. So, also der Kampf gegen eine Regierung, die Dinge überschreitet oder mächtige Personen, die Dinge tun, die nicht moralisch sind, das ist halt eine menschliche Geschichte, die halt Jahrtausende alt ist und halt immer und immer wieder passiert. Ja.
Du hast gerade eben von Thor Ragnarok gesprochen. Das ist ja eine ganz klar, die ganze nordische Mythologie. Ja. Das hat mich immer total verwirrt. Kannst du da noch mal kurz was erzählen? Inwiefern ist sozusagen das, was man bei Thor und bei diesen, ja, bei dem MCU sieht und erzählt bekommt, vergleichbar mit dem, was man aus den nordischen Mythen und Sagen weiß?
Also Thor ist tatsächlich im MCU auch nicht das einzige Beispiel dafür. Es gibt noch andere Götter, die existieren mit den Namen und deren groben Geschichten, also auch die griechischen Götter und so weiter und so fort. Und es wird meistens so gehandhabt, dass quasi in diesem Universum sind das entweder Aliens oder irgendwelche anderen Wesen, die quasi auf der Erde Einfluss genommen haben. Und die Geschichten, die daraus entstanden sind, sind quasi so stille Postprinzip-Geschichten. Das heißt, die Edda zum Beispiel in der Welt des MCU auch, also die Geschichte von Thor und Loki und Odin. Aber die Sachen, die quasi tatsächlich passiert sind, sind sozusagen nur Inspirationen dafür gewesen. Also Thor ist 1500 Jahre alt und ist von einer Alien-Spezies, die quasi basically unsterblich ist und besondere Kräfte hat, im MCU auch. Und Kernelemente, die wir kennen von Thor und Loki und so, die stimmen auch überein, aber es ist eher so die Inspiration gewesen.
Okay, danke.
Ralf kann das immer gut, Fragen zu stellen, die mich dann noch mehr verwirren.
Oh, sorry.
Hast
nicht
du noch,
absichtlich.
Ja, ich überlege gerade, wer darf jetzt noch eine Folgefrage stellen? Hast du noch direkt eine, die dir kommt?
Ich bin auch so gerade, okay, warte mal.
Dann mache ich aber. Thor ist der mit dem Hammer. Was ist denn das mit dem Hammer?
Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Folgefrage zu dem, was Ralf gerade gefragt hat, weil das ist tatsächlich so, dass man jetzt meinen sollte, ja okay, das sind Aliens, also ist es vielleicht gar nicht so zauberhaft und so magisch, aber das stimmt auch nicht, weil es gibt Magie und es gibt Zauberei, auch im MCU. Mhm. Im ersten Thor-Film wird das so erklärt, das, was ihr auf der Erde als Magie bezeichnet, ist für uns Wissenschaft und umgekehrt. Mhm. Es ist so das Gleiche und es baut so ein bisschen auf dieser Idee, die es in unserer Welt eher als Verschwörungstheorie gibt von so Ancient Aliens mäßig so auf, dass es einfach das, was wir als Magie bezeichnen, ist einfach nur Wissenschaft, die wir nicht verstehen. Und das überschreitet aber oft verschiedene Punkte, wie zum Beispiel beim Hammer, der verwunschen ist, dass ihn nur die Person heben kann, die reinen Herzens ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch eine Erklärung, dass das Metall, aus dem er gemacht ist, unglaublich schwer ist und sehr, sehr dicht. Das heißt, theoretisch gibt es 2 Gründe, warum man den nicht so gut heben kann. Aber der Hauptgrund ist, weil er halt einen Zauber von Odin drauf hat.
Stark, danke.
Das waren eure 3 Fragen an Lukas. Und jetzt gebe ich ab an Team Ralf, denn Ralf will von Philipp natürlich auch wissen, was seine Lieblingssache ist.
Philipp, deine allerliebste Lieblingssache im MCU. Dann läuft deine Zeit ab jetzt.
Also ich habe lange überlegt und ich glaube, meine Lieblingssache im MCU und generell ist Spider-Man. Weil Spider-Man jemand ist, mit dem man sich leicht identifizieren kann. Er ist eigentlich ja dafür bekannt, dass er von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde, sein Onkel Ben stirbt, er sagt, kriegt den Satz große Kraft, große Verantwortung und das ist sein Leitfaden. Und im MCU wurde das aber komplett geskippt, weil man eben schon weiß, wer Spider-Man ist und welche Last er zu tragen hat. Dementsprechend wird Spider-Man introduced, als er schon 6 Monate seine Kräfte hat und versucht einfach ein bisschen in der Nachbarschaft auszuhelfen. Und Tony Stark versucht ihn in sein Team aufzunehmen in dem Kampf gegen die restlichen Avengers in dem großen Civil War. Und ich weiß zwar nicht, warum er auf die Idee kommt, ein Kind zu rekrutieren, aber er sieht in Peter schon das, was er gerne sein möchte. Nämlich mit den großen Helden kämpfen, wofür er eigentlich noch nicht bereit ist. Denn Peter, also Spider-Man, hadert immer wieder zwischen Peter Parker und dem Leben als Spider-Man. Geht er jetzt mit seiner großen Liebe, Liz Allen, die im MCU Liz Toombs heißt, auf den Homecoming-Ball? Oder stellt er sich als Spider-Man, Liz' Vater, den Geier, um diesen aufzuhalten? Es hat jede Handlung immer eine Konsequenz. Und Spider-Man versucht, das Richtige zu tun. Er möchte diese Verantwortung übernehmen, hat aber gleichzeitig noch gegenüber seinen Freunden und seiner Familie, seiner Tante May, die für ihn sorgt, noch eine Aufgabe. Und diese sagt ihm dann auch diesen finalen Satz, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ich finde, auch wir führen zwar nicht alle ein Doppelleben, aber so ein Stück Peter Parker, aber auch ein Stück Spider-Man steckt in uns ein, weil wir überall helfen wollen.
Super. Spider-Man große fand ich auch mal toll. Ja. Gut, willst du eine Frage stellen?
Ja, ich will tatsächlich eine Frage stellen. Du hast gerade kurz den Vater von Liz erwähnt und den konnte ich jetzt nicht direkt einordnen. Ist der ein Bösewicht?
Das ist ein Bösewicht. Der wird in Spider-Man Homecoming gespielt von Michael Keaton. Mhm. Und im Englischen heißt er Vulture. Ich sage aber geil, ich weiß nicht, Vulture klingt immer so ein bisschen komisch. Das ist der Plot-Twist aus Spider-Man Homecoming, dass dieser der Vater von Liz Allen oder Liz Toombs in diesem Falle ist.
Und Schwiegervater.
Ja, genau. Und Spider-Man sich eigentlich komplett drauf freut, denkt, er kann jetzt hier mit seiner großen Liebe zum Homecoming-Ball gehen, klingelt an der Tür und wer öffnet ihm die Tür? Der große Antagonist des Films. Und dann ist dann die ganze Zeit so ein Unbehagen zwischen den beiden. Die fahren dann zum Abschlussball und er realisiert immer mehr, oh nein, was passiert? Und in dieser gleichen Zeit realisiert auch der Adrian, dass Peter Parker Spider-Man ist und er kriegt dann immer mehr Angstzustände und wird dann auch, nachdem seine Tochter ausgestiegen ist, nochmal von ihm bedroht und gesagt hat, wenn du mich hier in den Weg stellst, dann töte ich alle, die du kennst und die du liebst. Und du gehst jetzt da rein und bescherst meiner Tochter einen schönen Abend und das Ganze hier ist vorbei. Und er entscheidet sich aber dann dafür, ihn doch aufzuhalten.
Oh, dramatisch.
Wie funktioniert die Superkraft von Spider-Man? Also das mit der radioaktiven Spinne und was kann der jetzt alles?
Es gibt ja diesen schönen Song, Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Tatsächlich kann er nicht alles, was eine Spinne kann. Er hat übersinnliche Kraft, er hat diesen sogenannten Spinnensinn, ein Frühwarnsystem, der sich im MCU über die Zeit entwickelt. An Wänden klettern kann er, Netze kann er nicht schießen, das kennen vielleicht viele von den Tobey Maguire-Filmen.
Ja.
Und bei ihm ist es eher comicbasiert, dass er quasi seine Intelligenz nutzt, um seine Webshooter, wie sie heißen, selber zu bauen und auch die Netzflüssigkeit.
Ah, okay, das ist der große Unterschied zwischen, deshalb ist Tobey Maguire auch nicht Teil des MCUs. Das ist ja was sehr, das muss man sich notieren.
Das war keine Frage. Ich halte nur kurz fest, das war keine Frage.
Es wird immer wieder, also mal bezogen auf die Comics, dass Spider-Man mal eine Phase hat, wo er auch organische Netze schießen kann. Aber bislang ist so die Fan-Favorite-Version immer, dass er seine Webshooter benutzt.
Übrigens inspiriert vom Film. Die Comics. Das heißt, der Film hat sich das zuerst ausgedacht.
Wird denn Spider-Man irgendwann zu diesen Avengers damit wirklich aufgenommen? Weil du hast gerade eben gesagt, Tony Stark möchte das gerne, aber ist er der Einzige, der das entscheiden kann?
Also Tony Stark wollte prinzipiell eigentlich nur Verstärkung für sein Team, weil ihm so langsam seine Mitglieder ausgegangen sind und er hat sich quasi an dem Nächsten bedient, der dann Peter war. Gleichzeitig möchte aber auch Tony diese Verantwortung übernehmen. Er sieht Spider-Man so ein bisschen als sein Sohn, könnte man sagen, möchte aber nicht, dass ihm die gleichen Dinge passieren, die ihm passiert sind. Und Tony ist ja auch schon, weiß ich nicht mal, entführt worden, war verloren gegangen und hat sich dann seine Rüstung mit lauter Gadgets gebastelt. Und das hat er ja für Peter auch gemacht. Er hat Peters Homemade-Anzug, aber den ersten Spider-Man-Anzug, so wie man vielleicht aus Comics kennt, gebastelt und hat da allerlei technischen Schnickschnack eingebastelt. Und sein Ziel ist es eigentlich nicht, dass er zu den Avengers gehört, sondern weiterhin die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft bleibt. Aber dann zu Beginn des Films Avengers Infinity War passiert es dann, dass er notgedrungen mit an Bord ist und mit auf einem Alienschiff landet und Tony Stark nichts anderes übrig bleibt, als Spider-Man zu akzeptieren. Und dann gibt es dann ganz kurz diesen Ritterschlag, so, mein Junge, du bist jetzt ein Avenger. Und Peter fühlt sich da voll geehrt.
Das waren eure drei Fragen. liebe Eva, lieber Ralf. Das bedeutet, wir sind auch mit dieser Runde fertig. Erstmal vielen Dank an unsere Nerds für ihre Mitbringsel. Und in Runde 3, die jetzt kommt, werden Eva und Ralf nochmal richtig auf die Probe gestellt. Und ich weiß, man sollte Zitate von Bösewichten nicht überstrapazieren, aber es passt so gut, denn Thanos, der große Thanos, hat ja gesagt, das Universum verlangte Ausgleich. Und darum wollen wir uns jetzt kümmern. Ich bin gespannt, ob das auch für euch beide gilt. Und jetzt kommt Runde 3.
Runde 3. Wie nerd bist du wirklich?
Wie nerd bist du wirklich, heißt unsere Runde 3. Und da geht es um eine Begriffserklärung. Im MCU gibt es ja so viele verschiedene Geschichten, Charaktere. Die haben alle auch ihr eigenes Vokabular, ihre eigenen Begrifflichkeiten für verschiedenste Dinge. Und ihr, liebe Nerds, werdet uns jetzt eine davon erklären, beziehungsweise unseren Nerds-to-be erklären. Dafür habt ihr 90 Sekunden Zeit. Und danach dürfen die beiden aber auch noch Nachfragen stellen. Ich freue mich so sehr, weil ich weiß, wie jetzt gleich hier die Stifte auf den Blöcken rauchen werden. Und das bedeutet aber, weil ihr ja beide erklären müsst, damit der eine dem anderen nicht zuhört oder sich was abguckt und damit wir auch verschiedene Aspekte lernen, muss jetzt einer von euch beiden rausgehen. Und da das Team Ralf die Runde startet, muss an der Stelle jetzt Lukas uns kurz verlassen hier im Studio. Aber wir sehen dich gleich wieder.
Also Philipp, 90 Sekunden hast du Zeit, uns jetzt alles zu erzählen über die Infinity-Steine und deren Bedeutung.
Okay. Also, die Infinity-Steine. Es gibt im Marvel Cinematic Universe 6 Infinity-Steine. Den Zeitstein, den Raumstein, den, Machtstein, den Power, habe ich schon gesagt, den Machtstein, den Gedankenstein und den Seelenstein. Jetzt habe ich alle. Und jeder dieser Steine hat eine individuelle Kraft, mit der man was machen kann. Mit dem Äther heißt er, das ist der Realitätsstein, der kann die Realität verändern und eine Illusion erzeugen. Der Zeitstein, mit dem kannst du, keine Ahnung, Loops erstellen, mit dem kannst du theoretisch Zeitreisen, ein Objekt älter oder jünger wirken lassen. Mit dem Seelenstein kannst du in Seelen von anderen Menschen blicken. Mit dem Machtstein hast du die Macht, hast du wirklich Power, kannst du Leute vernichten, kannst du dich selber vernichten. Habe ich jetzt schon alle durch? Ich habe safe nicht alle durch. Was gibt es denn noch? Ich glaube, genau, der Raumstein, mit dem kann man dann durch Raum reisen und also quasi ein Portal erstellen und von A nach B reisen. Und diese ganze Kraft, die kann alleine eigentlich ein Mensch oder ein Charakter alleine nicht halten. Und deswegen gibt es den sogenannten Infinity Gauntlet, den Infinity Handschuh, der diese Kraft bündeln kann. Doch er hat einen hohen Preis, denn derjenige, der ihn benutzt, der trägt ein hohes Verletzrisiko mit sich. Thanos hat ihn benutzt und wurde nur leicht verletzt. In seinen Arm war sehr mickrig danach geworden. Tony Stark hat ihn im finalen Kampf benutzt und ist danach gestorben. Auch der Hulk hat ihn bereits benutzt und dieser wurde aber auch nur für längere Zeit ausgenockt. Aber an sich ist ein Infinity Stein zu mächtig für eine einzelne Person.
Danke. Hui, die Infinity-Steine.
Jetzt hast du dich fast selber im Schnellreden übertroffen.
Ja, die Infinity-Steine. Gibt es da irgendwelche Zaubersprüche, dass man die dann aktivieren kann? Oder wie funktioniert das dann?
Also im Universum wird es immer so gezeigt, dass man dieser Stein aufleuchtet, sobald du ihn benutzt. Ich nehme mal an, das funktioniert mittels Gedankenübertragung. Aber jetzt beispielsweise, wenn Thanos den an seinem Handschuh hat und er benutzt jetzt nur einen und nicht alle gleichzeitig, das ist ein Aspekt, den ich auch vergessen habe zu erwähnen, kann ich den noch mit hinzufügen?
Ist ja die Frage, oder?
Alles Thanos hatte diese Infinity-Steine genutzt, um die Hälfte allen Lebens auszulöschen, um damit wieder für Gleichgewicht im Universum zu sorgen. Und er hat die aber auch in dem Kampf gegen die Avengers benutzt und hat aber nicht immer alle auf einmal verwendet, weil das enorme Kraftaufwand war und hat dann oft nur einen einzelnen Stein benutzt. Beispielsweise hat Doctor Strange sehr viele Illusionen von sich erstellt, sodass er mehrfach um Thanos rumschwirrte und Thanos hat den Seelenstein genutzt, der hat dann aufgeleuchtet, um die richtige Seele von Doctor Strange, um den echten Doctor Strange in all diesen Illusionen zu finden. Oder er hat den Machtstein genutzt, um einen Mond oder einen Planeten auf Iron Man zu werfen.
Okay.
Mehr Fragen als Antworten, es tut mir leid.
Wie groß sind die Steine? Sind die, also wenn Thanos den im Handschuh halten kann oder der Handschuh dann so bestickt wird mit den Steinen, stelle ich mir die eher so klein wie Edelsteine vor.
Ja, so als handtaschengroße Edelsteine. Nein, sie sind ungefähr ja so groß hier wie jetzt so die Uhr. Die Größe variiert dann auch. Beispielsweise der Äther, das ist der Realitätsstein, der hat eine flüssige Form. Der ist dann erst später, als er in den Infinity Gauntlet eingesetzt wird, manifestiert er sich.
Also wo sind die, wenn sie nicht gerade an jemandes Handschuh sind?
Genau, darum hat sich diese Infinity-Saga, also diese ersten drei Phasen von Marvel gedreht und die waren im gesamten Marvel Cinematic Universe aufgeteilt. Der Raumstein, der war in Form des Tesserakts, das ist die hauptsächliche Handlung des ersten, The First Avenger, vom ersten Captain America, dass es um diesen Tesserakt geht, weil Hydra den als Waffe benutzt, um damit Waffen herzustellen. Dann gab es den Zeitstein. Dieser gehört dem obersten Zauberer, also Doctor Strange später auch, der den für sich benutzt hat. Dann gab es den Machtstein. Dieser war auf einem verlassenen Planeten namens Morak. Und dort sollte er von einem Collector, heißt er, der sammelt alle Sachen im Universum, an den sollte er eigentlich verkauft werden, wurde aber dann von dem Schurken aus Guardians of the Galaxy, dem Ronan, dafür genutzt, um Xander, das ist auch ein Alienplanet, anzugreifen. Welche Steine habe ich jetzt vergessen? Der Seelenstein war lange Zeit ein Mythos im MCU und man hat sich immer gefragt, wo versteckt er sich? Und es gab wilde Theorien und es wurde dann aufgelöst, dieser Stein hat sich auf Vormir versteckt und man muss dafür aber eine Seele tauschen. Eine Seele für eine Seele. Das heißt, es gab dann eine Schlucht und man musste jemanden opfern, den man wirklich liebt. Und dann hat man diesen Seelenstein im Austausch bekommen. Man kann den aber nicht umtauschen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich den Stein habe, dass ich wieder hingehen und sage, ey, ich hätte gerne die Liebe meines Lebens wieder zurück. Das geht dann nicht. Der Realitätsstein hat sich in so einer Art Leere, einer Zwischenwelt zwischen Erde und Raum versteckt. Der wurde von den Asgardianern, den Asen, dort versteckt. Der diente als ursprüngliche Waffe der Dunkelelfen, die vor langer, langer Zeit einen Krieg gegen Asgard und die Erde geführt haben. Und der Bösewicht, der Malekith, der wollte diesen benutzen, um die Realität zu verändern und wurde dann aufgehalten und dieser Stein wurde dementsprechend dann verbannt. Und dann gibt es noch den Gedankenstein. Dieser war im Besitz von Thanos gewesen. Den hat er dann im ersten Avengers-Film Loki gegeben, in Form eines Zepters. Und damit hat sich Loki dann eine Armee aufgebaut, weil er damit Leute für sich gewinnen konnte mit dem Gedankenstein und hat die quasi hypnotisiert und unter seinen Bann gezogen. Und der ist dann durch den finalen Kampf bei Hydra gelandet und dadurch wieder bei den Avengers. Und die Avengers haben daraus dann den Androiden, den Synthesoiden Vision gemacht, der dann in seinem Kopf diesen Stein hatte. Und ich glaube, jetzt bin ich alle Steine durch.
Ich brauche den Gedankenstein.
Ich auch. Das Lustige ist, immer wenn Leute so im Sprachgebrauch Loki über irgendwas sprechen, muss ich an Loki denken.
Auch toller Schauspieler, soweit ich weiß. Und weiß ich auch wieder nur von so viral, genau, von so viral gegangenen Tanzszenen. Da, siehst du, so pick ich hier mein Nerdwissen auf.
Da haben wir alle gehofft, dass der neue Bond wird. Ist aber jetzt leider nicht so gekommen. Aber ich habe euch beide jetzt auf jeden Fall da, wo ich euch haben will. Da freue ich mich schon mal sehr. Ihr seid hier überladen mit Infos. Vielen Dank an Philipp an dieser Stelle. Ihr habt eure Fragen gestellt. Und jetzt kommt Lukas zu uns rein. Philipp müsst jetzt raus an dieser Stelle.
Ja, lieber Lukas, du bist frisch aus der Pause. Bist du breit, ausgeglichen?
Komplett,
Kopf,
ja.
Anders als bei Ralf und mir. Sortiert. Denk dran, mit großer Macht folgt große Verantwortung. Das haben wir jetzt schon verinnerlicht. Du hast 90 Sekunden Zeit und ich bitte dich, erzähle uns alles über die Infinity-Steine und ihre Bedeutung.
Das ist lustig, genauso hat Philipp auch reagiert. Ja. Die Augen sind groß geworden.
Da könnte ich unendlich lange drüber reden, haha. Die Infinity Stones sind, ich sag mal, Artefakte im MCU, besonders anders als in den Comics, haben sie da eine bisschen nicht weniger wichtige Rolle, aber sie haben eine leicht andere Geschichte. Da ist es so, und es wird im ersten Guardians-Film, glaube ich, erklärt, dass diese Steine eigentlich nur Manifestationen von den verschiedenen Aspekten der Realität sind. Also sind quasi physische Gegenstände, die Dinge wiedergeben. Es gibt 6 verschiedene Infinity Stones, den Space Stone, den Time Stone, den Soul Stone, den Reality Stone, den Mindstone und noch einen, den Powerstone. Die wurden geschaffen von Entitäten, die älter sind als das Universum selbst. Und mit dem Urknall wurden die Stones durch das Universum verteilt. Und es ist quasi so ein Ding, wenn du die alle zusammensammelst, hast du quasi die Macht, die Realität zu verändern. Nicht ganz schöpferische Macht, also du bist nicht dann der Gott dieses Universums. Da gibt es noch Stufen drüber. Aber das war quasi das Ziel, was sich Thanos gesetzt hat, um diese Steine zu sammeln und das Universum zu balancieren. und auszugleichen nach seiner Vorstellung. Und deswegen sind die natürlich unglaublich gefährlich. Und es wurde so ein bisschen darauf geachtet, dass sie nicht unbedingt alle beieinander sind, aber im Endeffekt wurden sie dann doch alle zusammengezogen und wie das bei solchen Sachen immer ist, zur Erde. Und ja.
Okay, wer ist Thanos?
Thanos ist ein großer lila Mann, der sich nach einer Katastrophe auf seinem Planeten Titan, was eigentlich ein Mond ist, aber da ist es ein Planet im MCU, geschworen hat, zu verhindern, dass das mit dem Rest des Universums passiert. Die Katastrophe wird immer nur so ein bisschen angehintet. Das ist nicht wirklich erklärt, was wirklich passiert ist. Mhm. Aber der Planet ist von seiner Achse abgetrennt. Die Gravitation ist nicht mehr richtig. Also irgendwas Schlimmes ist da passiert. Und dem davor ist quasi eine große Hungersnot und Ressourcenproblematik auf diesem Planeten wohl aufgetaucht, die dazu geführt hat. Also man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein Krieg oder irgendwas war, der dafür gesorgt hat. Und er sagt quasi, wenn nach seiner Logik im ganzen Universum nur die Hälfte des Lebens da ist, dann ist ja mehr Ressourcen für alle da. Er berechnet dabei nicht so ganz, dass die Leute sich auch vermehren und dann irgendwann wieder doppelt so viele da sind. Und deswegen sammelt er die Steine, um die Hälfte allen Lebens nach seiner Idee random auszulöschen, ohne quasi reiche oder machtvolle Leute zu bevorzugen, sondern einfach komplett wahllos. Nicht ganz so wahllos, weil er hat einen Plan für sich selbst. Also er geht definitiv davon aus, dass er nicht mit verschwindet. Aber ja, das will er in Infinity War umsetzen.
Wie wird der gestoppt?
Nicht. Er hat Erfolg. Ist Spoiler für Infinity War. Der Film Infinity War hat, glaube ich, eins von den großen Plot-Twists, sage ich mal, in dieser Geschichte gemacht, dass eben die Helden verloren haben. Und er es mit dem Infinity-Handschuh geschafft hat, die Steine alle da drin zu sammeln. Das ist quasi wie so ein magisches Gerät, auch von den Asgardiern mit beeinflusst. Das ist auch so ein halb magisch, halb wissenschaftlich. Und dann mit einem Fingerschnipsen die Hälften allen Lebens im ganzen Universum auszulöschen und für eine gewaltige Katastrophe zu sorgen. Und nur durch Zeitreisen und Multiversums-Schabernack haben die Avengers es dann geschafft, das wieder rückgängig zu machen, weil er die Steine auch vernichtet hat, nämlich nachdem er das gemacht hat, sodass man es nicht mehr umkehren kann.
Das heißt, da sind auch Superhelden.
Ja, die Hälfte des, der Schauspieler sind quasi, haben sich am Ende des Films in Staub aufgelöst. Das ist eine sehr dramatische Szene und neben mir hat eine junge Frau sehr schlimm geweint.
Das waren drei Fragen.
Ja, Ralf hat hier schon wieder so eine Halbfrage vergeudet. Ich hatte noch Sachen wissen wollen.
Aber das war so ein Showstopper damals im Kino. Das war Wahnsinn. Ja. Das war unfassbar. Ich habe das auch gesehen und ich habe geschrien im Kinositz.
Ich habe auch den Film morgens um 8 nach einer kurzen Nacht geguckt und das hat es nochmal doppelt so schlimm gemacht.
Ja.
Das war sehr emotional.
Das war wirklich Wahnsinn.
Weil man auch nicht damit gerechnet hat, was passiert. Man wusste, irgendwas Schlimmes wird passieren, aber dass das so hart ist.
Und machen die sowas dann, ich frage jetzt einfach Nils, wenn es dich so...
Ich werde ihn eh unterbrechen.
Das ist nicht prüfungsrelevant.
Machen die sowas dann aus Geldgründen, weil die Schauspielenden so teuer geworden sind? Oder weil sie wirklich sagen, jetzt muss mal einer richtig auf den Tisch schauen, so Thanos-mäßig halt.
Weiß man's?
Also ich sag mal so, dadurch, dass sie im übernächsten Film alle wieder zurückgekommen sind, was wahrscheinlich nicht unbedingt daran gelegen
Aber hat. Aber das war ein unglaublicher Kinomoment. Deswegen, wir haben alle diese ganzen MCU-Filme damals geguckt, von Iron Man bis. Und alles hat so, ist ja dann immer so langsam zusammengelaufen. Es gab ja dann diese berühmten Post-Credit-Szenen, also immer nach dem Abspann kam immer noch eine Szene, die irgendwas angeteased hat oder so. Und dann kam plötzlich dieser Film, und dann war diese große Schlacht, haben gedacht, jetzt kämpfen die alle gegeneinander und plötzlich löscht er einfach die Hälfte allen Lebens aus. Das war richtig.
Vor allem auch nach einem Moment, wo du denkst, also der hat halt wirklich eine riesige Axt in der Brust in dem Moment, wo er das macht. Und du denkst, oh ja, sie haben es gerade so noch geschafft. Du hast schon gesehen, wie er quasi angesetzt hat. Und jetzt hat er die Axt in der Brust. Ja, Thor hat das Ganze gerissen, wir haben gewonnen. Und dann macht er trotzdem so, ja, er hätte es für den Kopf zielen müssen und schnipst.
Ja, ja.
Und Scheiße. Plötzlich. Die ganze Stimmung hat sich geändert, der ganze Saal wirklich.
Ja.
Und dann siehst du nur, wie der Erste quasi so seine Hand anguckt, seinen besten Freund, Captain America, ruft und sich in Staub auflöst und zusammenfällt. Und der ganze Saal fängt an zu schluchzen und zu
wirklich
weinen.
Eine der bewegendsten Szenen der Filmgeschichte,
würde ich
auf jeden Fall sagen.
Wow, ich glaube, da bin ich dann eingeschlafen vorher. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ein guter Weg ist, ganz viel zu trinken. Ich muss immer ab der Hälfte des Films so dringend auf Toilette, dass alles noch spannender und intensiver wird.
Man will ja den Kinosaal dann auch nicht verlassen.
Genau,
man hat ja total Sorge, was zu verpassen. Ja.
Und nach so viel Emotionalität, was wir hier jetzt schon alles durchgemacht haben, das ist ja der Wahnsinn. Ihr habt jede Menge Wissen erklärt bekommen, ihr habt jede Menge Wissen aufgesaugt. Und wir sind nämlich an dem Punkt angekommen, an dem es darum geht, zu sehen, was ihr gelernt habt. Seid ihr Bruce Banner oder seid ihr der Hulk? Das wird sich gleich zeigen in unserem großen Finale.
das große Finale.
Oh Mann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Eva, aber mein Kopf fühlt sich gleichzeitig total schwer und total leer an. Ich habe keine Ahnung, Nils, ob es da eine Entsprechung im Marvel Cinematic Universe gibt, aber...
Ja, also ich glaube, bei Marvel würde man vom Red Room sprechen.
Okay.
Da waren wir ja jetzt gar nicht drin in den ersten drei Runden und das ist auch so mein Eindruck, dieses Universum ist schon wieder so groß. Wir haben quasi mal so einmal so diese Handytaschenlampe kurz angeknipst in zwei verschiedene Richtungen und da ist noch so eine riesen Höhle. Schwarzes Universum, von dem wir gar nichts wissen. So geht's mir und ich bin aber auch schon mit dem kurzen Taschenlampenlicht überfordert.
Ja, ich habe auch ein bisschen Überforderungsgefühle. Aber schön, das ist ja immer das Tollste, wenn man so aus seiner Komfortzone rausgeht.
Das ist ja auch gar nicht schlimm, ihr beiden. Von euch wird ja keine Perfektion erwartet. Du bist kein Gott, du bist ein Mensch, sagte ja Odin.
Schön.
Sag mal, Nils, woher hast du eigentlich diese ganzen Zitate?
Also, darüber müsst ihr euch jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Ich hab die einfach, ich kann die abrufen. Aber jetzt heißt es aufgepasst, denn jetzt wird's für die Nerds interessant hier in unserer Runde. Denn ihr müsst jetzt ganz stark sein. Wir haben Fragen geschaffen aus all dem Wissen, das ihr unseren Nerds-to-be anheimgeboten habt und haben versucht, daraus Fragen zu machen, die die beiden auch beantworten können. Ob sie es denn dann können, ob sie jetzt das Richtige gelernt haben oder nicht, das werden wir jetzt sehen. Und das Schmerzhafte an dieser Runde ist, ihr müsst ihnen diese Fragen stellen. Wir fangen mit Lukas an. Wir haben hier die Fragen für Eva. Also, Team Ralf geht jetzt raus, damit ihr natürlich nicht hört, was hier jetzt gespielt wird.
Das machen wir.
Team Eva.
Viel Glück.
Danke.
Und dann?
Du brauchst natürlich nicht Glück.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen, das gibt es auch bestimmt beim MCU auch, diese Superhelden und Heldinnen, die, wenn sie mal so ein bisschen geärgert werden, dann erst ihre vollen Kräfte entfalten. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen für Folge 2, nachdem was letzte Woche passiert.
Das ist quasi eine Light-Version vom Hulk.
Ja, so ungefähr, ärgern. Genau. Hulky.
So, Ralf und Philipp sind raus, das heißt, jetzt wird's ernst. Lukas, deine fünf Fragen an deinen Zögling Eva.
Okay, Frage 1. Wie opfert sich Captain America im Film Captain America The First Avenger?
Er fliegt ein Flugzeug voller Bomben ins arktische Meer und friert dann ein.
Das stimmt.
Perfekt.
So, Frage 2. In welchem Jahrzehnt kämpft Captain America gegen den Red Skull?
Du hast gesagt, in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Korrekt.
Korrekt, sehr gut.
Frage 3. Wo wacht Tony Stark nach seiner Entführung im ersten Iron Man Film auf?
Da muss ich jetzt so ein bisschen raten, weil ich habe mir was notiert und das war Afghanistan.
Das ist korrekt.
Da als Waffenhändler war.
Ja, okay. In einer fiktiven Stadt, die ich nicht genannt habe. Oder irgendwelche genannt habe. Ja. Frage 4. Wie alt ist Thor im MCU?
Knackige 17.
Das ist leider falsch. Das war auch, das ist eine gemeine Frage, weil das so ein Offhand-Remark von mir war. 1500 Jahre circa.
Okay. Das tut mir leid. Das
bisschen knapp vorbei an 17,
hätte ich zwei Nullen drangehängt. Ja, ich habe jetzt wirklich random geraten. Ja. Entschuldigung.
Frage 5. Wie heißt der große, in Klammern lila, ne, Antagonist von den Avengers?
Thanos.
Korrekt.
Stark.
Oh, wunderbar.
Gott,
stark.
Jetzt bin ich ganz erleichtert. Ich war ja, wirklich... Ja, ja.
Hast du sehr aufgeregt wegen Frank?
Ja, dieses Mal schon. Den
kommen wir gleich noch die Buzzer-Fragen.
Ja,
aber
eben.
Die erste Runde hast du schon mal hinter dich gebracht.
Super, Luke. Vielen Dank. Gut vorbereitet.
Deswegen vielen Dank an euch beide. Und wir holen uns das andere Team rein. Ralf und Philipp. Jetzt wird es ernst. Philipp, ich kann leider keine Verantwortung für Ralf übernehmen. Du wirst jetzt vielleicht durch ein tiefes Tal der Schmerzen gehen müssen. Aber ich habe große Hoffnung, dass Ralf das vielleicht doch ganz gut hinkriegt.
Och.
Ich überreiche dir die fünf Fragen.
Philipp,
danke dir.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit
dir. Ja, es war wirklich ein inneres Blumenpflücken. Okay, bist du bereit, Ralf?
Ja.
Gut, dann starten wir direkt mit Frage 1. Wie wurde Bucky Barnes zum Winter Soldier?
Er wurde halt eingefroren und aufgetaut und wurde dann von Hydra sozusagen assimiliert. Also er wurde böse im Grunde.
Reicht das?
Ja, das kann man so, also es war ja eine Gehirnwäsche, der Begriff
so.
Ist ja mehrmals gefallen.
Ja gut, so genau, das meine ich.
Aber wenn, dass er von Hydra assimiliert wurde, das kann man, glaube ich, gelten lassen. Fall.
Okay, dann Frage Nummer 2. Wie lange ist Captain America im Eis gefangen gewesen?
70 Jahre.
Das ist korrekt. Es waren ungefähr 67 bis 70. Okay. Frage 3. Wer spielt den Spider-Man-Antagonisten Vulture in Spider-Man Homecoming?
Birdman, Beetlejuice, Moment, ich hab's gleich. Michael Keaton.
Yes.
Und Batman natürlich bei so
einem. Ja, stimmt.
Frage 4. Was ist die Heimat von Thor?
Asgard.
Das ist auch korrekt. Jetzt hast du eine finale, fünfte Frage vor dir. Frage 5. Wie heißt der große, lilane Antagonist von den Avengers?
Der große lilane Antagonist von den Avengers. Thanos vom Planeten Titan.
Das ist beides korrekt.
Dass du da jetzt überlegen musst. Ich glaube, wir hatten beide gerade einen kurzen Herzstillstand.
Ich auch, Philipp, ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ich konnte schon fragen, ob ich Hilfestellungen geben darf. Ja. Darf ich Tipps geben?
Okay, cool, super, vielen Dank.
So, jetzt sind wir alle wieder versammelt, alle sind wieder im Studio, alle sitzen wieder am Tisch und das bedeutet, wir kommen jetzt nochmal zur Schnellradrunde, weil jetzt so mit Überlegen und auch so eure Nerds helfen euch ja mit ihren Blicken, wenn sie euch die Fragen stellen und so, aber wir wollen jetzt natürlich wissen, ob sich dieses Wissen, das ihr bekommen habt, wirklich verfestigt habt. Deswegen haben wir die Schnellradrunde, in der es darum geht, wer zuerst buzzert und richtig antwortet, kriegt den Punkt. Wir testen mal eure Buzzer. Eva?
Eva!
Ralf?
Ralf!
Also eure Buzzer funktionieren wie ein Träumchen. Das heißt, wir sind bereit für die Buzzer-Runde. Liebe Nerds, ihr müsst es jetzt aushalten, dass die beiden eventuell ins Schwimmen kommen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht machen sie euch auch stolz. Und ihr könnt so ein bisschen mit so väterlichem Nerd-Stolz auf die beiden niederschauen. Und wir legen los. Hier kommt die erste Frage, die lautet: Wie heißen Peter Parkers Onkel und Tante?
Ralf.
Onkel Ben und Tante May.
Korrekt. Das ist absolut korrekt. Und wir können zur nächsten Frage gehen. Frage 2. Wer baut den ersten professionellen Spider-Man-Anzug im MCU?
Den ersten...
Verliert man einen Punkt, wenn man was Falsches probiert?
Ralf.
Tony Stark.
Richtig. Frage Nummer 3. Womit handelt Tony Starks Firma?
Eva.
Waffen.
Richtig.
Oh. Waffeln?
Ich liebe Waffeln.
Frage Nummer 4. Wo war der Seelenstein versteckt?
Ralf.
Womir.
Korrekt. Das ist richtig.
Okay, ja,
ich habe daran erinnert, dass wir darüber geredet haben. Ja.
Kannst du mal sehen.
Vielleicht war das in einer Runde, als probably, du draußen warst.
Und wir kommen zur letzten Frage der Schnellradrunde. Was hat Thanos mit den Infinity-Steinen vor?
Ralf.
Er will die Hälfte alles Lebens auslöschen im Universum.
Korrekt, das ist absolut richtig. Und das ist natürlich jetzt eine sehr spannende Situation. Denn jetzt gucken wir erstmal, wie der Punktestand ist nach diesen beiden Radrunden. Team Eva, ihr habt bis jetzt ganze 5 Punkte.
Cool. Kaspar, ich weiß genau, was in deinem Kopf ist, wenn du so, cool.
Nein, das war
toll, Eva. Da ist nämlich das väterliche Herabschauen. Cool. Ja. Toll, Eva. Das war sehr, okay.
Team Ralf.
Los, lass mal kommen.
Ralf und Philipp, euer bisheriger Punktestand vor dem Faktencheck sind 9 Punkte.
Oh. Alter, was hast du in der Staffelpause gemacht, dass du so einen schnellen Buzzerarm hast?
Ich trainiert natürlich. Ich habe mir zu Hause einen Buzzer gemacht.
Ich glaube, der hat auch irgendwer so einen Suit gebaut, mit dem du jetzt hier den Buzzer manipulierst.
Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der gefürchteter ist als Thanos von allen Menschen auf der ganzen Welt, nämlich unser Faktencheck.
Der Faktencheck.
Wir bei Battle of the Nerds haben eine Neuerung im Faktencheck. Wir gehen jetzt durch, wie viele Fehler ihr heute gemacht habt, liebe Nerds, bei den Dingen, die ihr erzählt habt. Aber wir haben ganz neu jetzt im Angebot den Rettungsring. Ihr kriegt beide den Buzzer und könnt den Rettungsring jederzeit werfen. Also ich lese euch vor, welchen Fehler ihr gemacht habt. Wenn ihr sagt, ja klar, habe ich im Eifer des Gefechts falsch gesagt, ich weiß aber, wie es richtig ist, dann werft ihr den Rettungsring, sagt mir die korrigierte Antwort und dann kann dieser Punkt wieder gezählt werden. Ihr habt aber jeweils nur einen Rettungsring. Das heißt, wartet nicht zu lange, den zu werfen, weil sonst verfällt er, wenn die Fehler alle durchgelesen sind und ihr den noch nicht geworfen habt. Dann ist er einfach verpufft und hat keine Auswirkung gehabt. Wenn ihr es aber vorher nicht wisst, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr den verschenkt, wenn ihr den zu früh werft. Also, das ist euer Rettungsring. Eure Teamkapitäne geben euch jetzt die Buzzer rüber, damit ihr die benutzen könnt. Und wir fangen jetzt an mit dem Faktencheck von Team Eva.
Ich komme nicht hinterher. Okay, also. Luke, ich glaube an dich auf jeden Fall. Da wird nicht viel gewesen sein.
Okay, Moment, nur dass ich das richtig verstehe. Ich hau das jetzt hier drauf, wenn ich merke, ah ja, nee, das stimmt, das war Quatsch. Aber das ist
wenn
die
du dir sicher
Antwort.
Bist, dass okay, du korrigieren okay, okay,
genau.
kannst.
Ja, ja. Also, der erste Fehler, Lukas, die erste falsche Sache, die du Eva beigebracht hast. Du musst jetzt wieder unlernen, Eva, und du musst jetzt die richtige Antwort lernen. Du hast gesagt, Captain America wurde 2012 wieder aufgetaut.
In-Universe.
Wir reden von Universe-Zeit,
ja. Ja.
Das du ist kannst falsch. Es auch ziehen lassen. Ja, lass es.
Captain America wurde 2011 aufgetaucht. Oh. Am Ende des First Avengers.
Das ändert natürlich alles.
Weil die Filme spielen immer dann, wann sie rauskommen. Genau. Und die Auftauszene war am Ende des Films und nicht am Anfang von Avengers.
Genau.
Aber die Anfangsszene von Avengers
ist für mich halt
ist
irgendwie
die
noch so
Endszene
diese
von dem Film. Deswegen ist das schwierig zu sagen.
Ich
sehe aber okay,
Podcast-Folge
okay. Ich gebe euch das. Ist okay. Deswegen habe ich jetzt auch nicht den Kopf gedrückt, weil technisch gesehen das ist so eine Technikalität.
Ja, es ist, wir müssen wirklich bei euch in die Details gehen.
Ja, ja, ja.
Ein anderer Fehler, den du gemacht hast. Du hast gesagt, Thors Hammer kann nur von Personen mit reinem Herzen aufgehoben und benutzt werden.
Der Rettungsring.
Das ist nicht 100% so richtig. Es kann nur, also Thors Hammer, wenn die Person würdig ist.
Das ist
das
die korrekte
ist quasi
Antwort.
Das, was ich meinte.
Das ist die korrekte Antwort.
Dann kann sie das aufheben und bekommt die Kräfte von Thor. Ja. Egal, wer das aufhebt, wenn er würdig ist.
Aber würdig ist ja ein bisschen was anderes als rein Herzens. Deswegen,
Deswegen waren wir da jetzt so genau.
Ja. Das bedeutet aber, du hast rechtzeitig noch den Rettungsring geworfen, denn das waren alle Fehler, die du hattest. Ah. Das waren diese zwei Fehler, die du nur gemacht hast.
Fehler klingt immer so hart. Also ich meine, das ist halt vielleicht eine leichte Ungenauigkeit.
Wir sind hier auf so einem hohen Niveau unterwegs.
Ich wollte gerade sagen, in meinem Kommentar kriege ich deutlich schlimmere Sachen.
So, das heißt, wir kommen zu Team Ralf und gucken mal, wie viele Fehler ihr gemacht habt.
Ich hab dir nur Fake News erzählt.
Fantheorien, alles.
Sabotage.
Also, hier zum Beispiel, Philipp, du hast Ralf erzählt, Peter Parker geht mit seiner großen Liebe Liz Toombs zum Homecoming.
Ja, in meinen Gedanken, in meinem Skript stand Schulliebe, also Schwärmerei.
Ich weiß, ist das jetzt ein Rettungsring oder ich weiß nicht, was ich jetzt, oder es ist auf jeden Fall ein Fehler, den du gemacht hast.
Weißt du das Richtige?
Ja, er schwärmt für sie, das ist jetzt nicht die...
Ach, okay. Ich glaube, ich habe nicht 100% zugehört, aber ich glaube, ich weiß, was der Fehler sein soll.
Ich weiß, auf was es sich dann wahrscheinlich beziehen könnte, aber die Frage ist, wie viele Fehler habe ich denn noch?
Das wird sich erst mal herausstellen.
Wenn du das Richtige weißt, dann wirf den Rettungsring.
Ich glaube, es ist auch wieder so eine Formulierungssache.
Ja, es ist eine Formulierungssache. Also,
der Rettungsring.
Es war die erste große Schwärmerei von Peter Parker gewesen. Später kam dann Zendaya als MJ dazu, die dann die große, neuere Liebe wurde. Aber in dem Film war klar der Fokus, dass Peter Parker sich haushoch in Liz verknallt hat.
Das stimmt. Aber Liz ist einfach nicht, sagen wir mal ganz MCU-wise gesehen, die große Liebe von Peter Parker. Das ist natürlich,
so
das ist natürlich MJ.
Also,
wir kommen zum nächsten Fehler. Du hast folgendes Zitat von dir, Philipp. Der oberste Zauberer Dr. Strange hat den Zeitstein benutzt.
Ja.
Dr. Strange
war laut Aufzeichnungen nie der oberste Zauberer im MCU.
Das stimmt.
Wir reden nur über das MCU.
Ihr seid echt knallhart.
Ja, knallhart.
Es ist knallhart, deswegen muss das leider als Fehler gewertet werden. Und das bedeutet, wir haben einen finalen Punkt, John.
Super.
Es waren nur diese zwei sehr detaillierten Fehler. Und da sieht man mal, auf was für einem krassen Niveau wir hier in dieser Show unterwegs sind. Das ist, das ist wirklich ganz hart. Aber wir haben einen finalen Punktestand und der lautet wie folgt. Team Eva, vor dem Faktencheck hattet ihr 5 Punkte. Im Faktencheck wurden dann 2 abgezogen, aber einer durch den Rettungsring gerettet. Das heißt, Endpunktstand 4 Punkte für euch.
Ja.
Team Ralf.
Ach Eva, jetzt kriege ich voll das schlechte Gewissen.
Vor dem Faktencheck hattet ihr 9 Punkte. Im Faktencheck hatten wir zwei Fehler. Einer wurde durch Rettungsring gerettet. Das heißt, euer Endpunktstand sind 8 Punkte und damit ist Team Ralf das Gewinnerteam. Ralf und Philipp.
Philipp, vielen Dank.
Diese Battle of the Nerds gewonnen. Und das heißt, Ralf bekommt den Wanderpokal.
Der goldene Fun Fact.
Luke, es liegt wirklich nicht an dir. Du merkst es.
Jedes Mal, wenn ich in Buzzer-Situationen bin, verliere ich.
Der ist ja schön.
Und ich glaube, das hat sich einfach übertragen. Ja. So.
Und das war unsere Negativ-Superkraft.
Ja. Aber Philipp, du bekommst natürlich auch einen Pokal als Gewinner-Nerd der heutigen Folge Battle of the Nerds. Hier ist dein Pokal für die MCU-Folge.
Der ist so klein.
Damit er ins Handgepäck passt.
You take the little one.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Dank. Und auch danke an euch beide.
Gut ab.
Grandiose Gegner.
Lieber Philipp, lieber Lukas, liebe Eva. Lieber Nils, es war mir eine große Ehre und Freude. Schön, dass ihr dabei wart und unterstützt habt. Es war super mit euch. Ich habe sehr viel gelernt und ich hatte sehr viel Spaß. Und vielleicht, nein, ganz sicher, werde ich nochmal versuchen, die Filme durchzusehen, ohne dass ich einschlafe.
Ich glaube an dich.
Vielleicht auch mal tagsüber gucken.
Das ist eine gute Idee.
Trink einen Liter vorher.
Ja.
Das ist die perfekte Vorbereitung.
Das werde ich echt machen. Ja.
Es wird viel spannender auch dadurch.
Ja. Hey, schaffe ich es trocken durch den Film.
Ja. Und natürlich Andrew Garfield. Ich lasse das einfach nochmal so hier zum Ende der Folge.
Einfach den Namen in den Raum werfen. Garfield.
Ich fand super mit euch. Danke, Lukas, danke, Philipp. Ihr wart fantastische Nerds heute und habt wirklich ein Wissen hier abgeliefert, das wirklich hochklassigst war, finde ich.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich gebe mir Mühe.
So, Ralf, also jetzt offenbar ab vor dem Bildschirm. Wir haben ja noch einiges nachzuholen an Marvel-Filmen oder Marvel-Hälften.
Ich hoffe, das schaffen wir alles in einer Woche, denn nächste Woche geht es schon direkt wieder weiter mit Battle of the Nerds.
Und da machen wir aber eine inhaltliche 180-Grad-Drehung. Ich bin schon richtig aufgeregt. Das wird nochmal so ein ganz anderer Vibe, den wir so auch noch nicht hatten.
Also ich bin schon vorbereitet. Ich demonstriere das mal kurz.
Oh, lecker.
Moment mal, welche Stimme sollte das jetzt gerade sein?
Weiß nicht, das ist meine Cocktailstimme wahrscheinlich.
Deine Cocktailstimme, ja. Und ich bringe vielleicht zur Abwechslung mal hohe Schuhe mit, denn die braucht man im Datingleben von New York offenbar.
Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, beim nächsten Battle of the Nerds geht's um Liebe, Sex und Dating.
Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid.
Und wenn ihr bis dahin noch einen Podcast sucht, der vor Entertainment und Drama nur so strotzt, dann haben wir hier noch einen kleinen Tipp für euch.
Comedian Aurel Merz und Moderatorin Jeannie Wagner erzählen sich bei Alles gelogen die krassesten Stories aus ihrem Alltag. Mal rettet eine brasilianische Gang Aurels Handy oder Jeannie nimmt Ayahuasca mit Fremden auf einem Berg.
Die Frage ist nur, ist das wirklich alles so passiert? War es ein Fiebertraum? Ist es aus dem Internet geklaut oder vielleicht doch alles nur gelogen?
Daraus machen die beiden eine Challenge. In jeder Folge erzählt ein Host zwei absurde, unfassbare Stories und die andere Person muss raten, welche davon stimmt. Und hier wird oft klar, die richtig heftigen Geschichten erleben die beiden wirklich. Aurel glaubt, er ist der bessere Lügner und entlarvt auch jede Unwahrheit. Und Jeannie will als Partypromoterin Omas auf Ibiza TikTok-Fame gemacht haben.
Das wird sehr lustig, glaube ich. Was davon wirklich stimmt, hört ihr bei Alles gelogen, dem neuen Podcast von Aurel Merz und Jeannie Wagner. Und den findet ihr exklusiv in ARD Sounds. Und wir verlinken ihn euch in den Shownotes.
Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Sparring Eva Schulz und Ralf Kaspers. Showmaster und Notar ich, Nils Bokelberg. Nerds, Lukas von Nordheim und Philipp. Mit einem Gastauftritt von
Tony Stark.
Ich bin Iron Man.
Ach nee, ich bin's doch. Tobias Meister.
Eva Schulz und Ralf Kaspers, ja? Beiden sollen also Avengers-Material sein, dass ich nicht lache. Da brauchen wir schon noch etwas mehr Unterstützung, oder? Wie ging das nochmal, Cap? Ach ja, Nerds Assemble. Wie dramatisch.
Idee: Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists: Felix Böhme und Max Finger. Produktion Pool Artists: Milica Tekeljeva, Yunis Rabe, Benjamin Meyer, Jona Rösch und Anastasia Pichtin. Ergänzende Produktion: Jan Schulze, Niklas Stellhorn und Ellen Grabert. Redaktion Pool Artists: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Julia Tautz, Jasmin Dahr und Greta Verlag. Fact-Checking: Lara Keilbart und Christian Küker. Redaktion ARD Kultur: Franziskus Wenne. Produktion ARD Kultur: Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur: Christian Costa-Zahn. Executive Producer Pool Artists: Maria Lorenz-Bokeberg und Frieda Morisch.